Erster Könige, Kapitel 4. Studieren das Leben von König Salomo, dem dritten großen König von Israel, dem Sohn Davids. Wir haben gesehen, wie Gott ihn eingesetzt hat, König zu sein. Und wir haben gesehen, wie Gott ihm Weisheit gegeben hat. Er war der weiseste Mann. Und weil er ein demütiges Herz hatte vor Gott, zumindest zu Beginn seiner Herrschaft, und um Weisheit gebeten hat, um Einsicht und nicht um Reichtum und Ruhm und das ganze Zeug, hat Gott gesagt, weißt was, Salomo, ich gebe dir alles andere dazu. So ist es in unserem Leben. Jesus sagt, wenn wir Gottes Reich zuerst suchen und seine Gerechtigkeit, dann wird er alles andere hinzufügen, was wir brauchen. Hier im Kapitel 4 sehen wir die Organisation seines Reiches. So war der König Salomo König über ganz Israel. Und das sind die obersten Beamten, die er hatte. Asaja, der Sohn des Zadok, war der Priester. Elihoref und Ahir, die Söhne des Shisha, waren Staatsschreiber. Josaphat, der Sohn des Alihud, war Berater. Benaja, der Sohn des Jojada, war über das Heer gesetzt. Und Zadok und Abiatar waren Priester. Abiatar hat er allerdings verbannt, haben wir die letzten Male gemerkt. Asaja, der Sohn des Nathan, war über die Vögte gesetzt und Sabud, der Sohn Nathans, war Priester, Freund des Königs. Ahishar war über das Haus gesetzt und Hadoniram, der Sohn des Abda, war Aufseher über die Zwangsarbeit. Also wir könnten sagen, das war so seine Regierung, das waren die Minister in seinem Staat. Und so ist es im Reich Gottes, dass eine Gruppe von Männern Gottes Gemeinde leiten soll. Es ist keine Demokratie, es soll auch keine Diktatur sein. Wir sehen hier einen König, aber dem eine Gruppe von Männern zur Seite steht, die gemeinsam die Leiterschaft ausüben. Und dann lesen wir im Vers 7, und Salomo hatte 12 Vögte über ganz Israel, die versorgten den König und sein Haus. Einen Monat im Jahr oblag einem von ihnen die Versorgung. Und dann werden hier die Namen von denen aufgezählt. Und es scheint, dass die Organisation seines Reiches unter Salomo nicht so sehr nach den Gebieten der 12 Stämme war, sondern er hat es eher geografisch aufgeteilt und eingeteilt. Da sehen wir, dass Salomo gewillt war und offen dafür war, was Neues zu wagen. Und das ist ja auch keine schlechte Sache an einem Leiter. Wenn wir nicht stecken bleiben in unserem alten Wegen und sowas, vor 100 Jahren schon so und sowas schon immer, so bleibt es auch, sondern dass wir immer wieder offen sind, wenn Gott was Neues tun will in unserer Mitte. Ich werde das euch jetzt antun, versuchen, diese ganzen Namen vorzulesen. Was interessant daran ist, dass Salomo einige von denen mit seinen Töchtern verheiratet hat. Also Heiratspolitik, das war damals schon populär und hat gewirkt, ne? Wenn seine, heute würden wir vielleicht sagen, die Ministerpräsidenten, die Obersten über die verschiedenen Regionen, über 12 Regionen, die Bundesstaaten, wenn wir so sagen wollen, in Israel, wenn die verheiratet waren mit dem König, dann waren die loyal, war eine weise Sache. Salomo war weise, wie er sein Reich organisiert hat. Und ist ein weiser Leiter, der es versteht, Aufgaben zu delegieren, der nicht denkt, er muss alles selber machen, sondern delegiert und weise einteilt. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Und so auch im Reich Gottes. Ja, wir wollen offen sein für den Heiligen Geist, für seine Führung, für das, dass er was Neues macht, aber dann ist auch Ordnung notwendig. Es soll kein Chaos sein. 1. Korintherbrief steht, dass Ordnung eigentlich ein Zeichen ist für eine geisterfüllte Gemeinde, dass alles in Liebe geschieht, alles in Ordnung, alles zur Auferbauung des Leibes, dass wir einander auferbauen und nicht irgendwie chaotisch runterziehen oder ablenken von dem, was wirklich zählt. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom an bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Also wir sehen die Ausdehnung seines Reiches. Eigentlich hat der David das alles geschaffen. David war der, der Kriege geführt hat, der diese ganzen Gebiete erobert hat, die Nachbarvölker unterworfen hat. Und Salomo war der Nutznießer, er konnte der König des Friedens sein. Und wir sehen hier Frieden und unwahrscheinlichen Wohlstand und Reichtum in Israel. Das war ganz sicher die Blütezeit in Israel. Höhepunkt an Reichtum und an Macht. Und dann seht, wie gefräßig der Salomo war. In Vers 2. Der tägliche Bedarf Salomos betrug 30 Kor Weizengrieß und 60 Kor Mehl, 10 fette Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe, ohne die Hirsche und Gazellen und Dammhirsche und die gemästeten Vögel. War natürlich nicht nur für ihn allein, sondern sein ganzer Hofstaat, die Leute, die ihm gedient haben, haben so viel verbraucht. Hat gerechnet, dass es um die 15.000 Leute ernähren konnte, was wir hier lesen. Ist der tägliche Bedarf. Staat ist teuer, Regierung ist teuer. Aber dafür hatte er ja seine 12 Vögte und die waren zuständig für die Steuer, haben wir gesehen. Er hat das so eingeteilt, dass 12 Provinzen und jeden Monat musste eine Provinz Steuer zahlen. Das ist verglichen zu unserer Steuerlast eigentlich nicht sehr viel, wenn wir so sehen. Aber es drückt den Reichtum aus und den Wohlstand, der geherrscht hat in diesem Reich. Denn er herrscht über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstroms von Divsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stroms und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Also Israel war die beherrschende Macht zu dieser Zeit. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, also von ganz im Norden bis ganz im Süden, das ganze Land, alle Tage Salomos. Spricht hier auch von Wohlstand. Jeder hatte seinen Weinstock, seinen Feigenbaum, da war Privatbesitz da, da war Vermögen da, den Leuten ging's wirklich gut. Und Salomo hatte 4000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Pferde. Wo ich in Jerusalem war, ein bisschen außerhalb vom Damaskustor, da gibt es so eine verriegelte Gittertür, wo oben drüber steht, dass da die Ställe von Salomo sind. Da haben die unterirdisch in den Fels unter Jerusalem so Ställe oder Höhlen reingegraben, wo offensichtlich die Pferde aufbewahrt wurden. Wieder unheimlicher Reichtum. Und die Vögte versorgten den König Salomo und alle, die zum Tisch des Königs Salomo Zutritt hatten, jeder in seinem Monat. Sie ließen es an nichts fehlen und die Gerste und das Stroh für die Pferde und für die Wagenpferde brachte man an den Ort, wo er war, jeder nach seiner Vorschrift. Zeit von unwahrscheinlichem Reichtum. Und am Anfang ging es im Salomo gut dabei. Das sind oft die Zeiten, wo wir wirklich geprüft werden. Ne? Solange wir ums Überleben kämpfen müssen und beschäftigt sein müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, solange wir aktiv sein müssen im geistlichen Kampf auch, wo wir Herausforderungen haben, da geht es uns meistens gut. Da müssen wir beten. Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Aber dann oft in Zeiten, wo wir Wohlstand haben und wo es uns gut geht, ist es leicht, nachlässig zu werden. Und oft sind das die Zeiten der größten Versuchung, wo wir nimmer an Gott denken, wo wir denken, ich muss ja nicht beten, ich habe eh alles, was ich brauche. Und wir werden sehen, dass über die Jahre Salomo auch abgefallen ist von Gott. Reichtum, er hat Kompromisse geschlossen, darüber haben wir letztes Mal gesehen, diese vielen Pferde, die er sich hier angeschafft hat, war einer davon. Frauen, die er sich genommen hat, die ausländischen, war ein anderes Problem. Aber wir sehen, dass Salomo über die Zeit seines Lebens sich halt einlullen lassen von dem Reichtum und dem Wohlstand und den vielen Frauen und der Macht und dem Ruhm. Jetzt am Anfang geht es ihm noch gut. Aber wir müssen aufpassen, gerade wenn wir Zeiten des Friedens haben und wenn es uns gut geht und alles toll läuft und wir Wohlstand haben und uns alles leisten können, dass wir trotzdem wachsam bleiben und weise bleiben und gute Verwalter bleiben von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und nahe an ihm dran, abhängig von ihm und nicht von unserem Zeug und dem, was wir leisten können. Dass wir nicht wie die Galater im Geiste anfangen und dann im Fleisch irgendwie aus eigener Kraft vollenden wollen. Vers 9 lesen wir wieder von der Weisheit Salomos und dass er eigentlich ein Naturwissenschaftler war. Er hat alles Mögliche erforscht. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und denkt dran, Ägypter haben tolle Leistungen vollbracht, Pyramiden gebaut, Dinge, wo wir heute gar nicht mehr wissen, wie sie das gebacken haben. Salomos Weisheit war größer. Und er war weiser als alle Menschen, weiseste Mann auf der Welt, als Ethan, der Esrachiter und Heman, waren zwei weise, berühmte Leute, haben Psalm, ich glaube, 88 und 89 geschrieben, und Kalkol und Dada, die Söhne Mahols. Das waren die Weisen seiner Tage und er war weiser als alle. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Hat sich rumgesprochen. Heiden haben davon gehört. Und er verfasste 3000 Sprüche. Davon haben wir vielleicht noch 10% in den Sprüchen. Buch der Sprüche in der Bibel. Und die Zahl seiner Lieder war 1005. Davon haben wir gerade noch zwei Psalmen und das Ruhelied der Liebe, vielleicht sein größter Hit. Und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Ysop, der an der Mauer heranwächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Also war ein weiser Mann, war begabt, er war begabt, Weisheitssprüche zu schreiben. Mir wird es schwerfallen, einen mir auszudenken. Wahrscheinlich, ja, 3000 geschrieben. Er war musikalisch begabt, poetisch begabt, hat Lieder geschrieben. Er war Botaniker, er war Biologe, Zoologe. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Also eine unglaubliche Zeit hier in Israel. Unglaublich weiser König, wissenschaftlicher Fortschritt könnten wir sagen, Wohlstand, Ansehen überall, Macht. Das war das goldene Zeitalter. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn zum König gesalbt hatte, anstelle seines Vaters. Hiram war nämlich alle Zeit ein Freund Davids gewesen. Hiram, der König vom Libanon, nördlich von Israel. Und jetzt beginnt Salomo mit den Vorbereitungen zum Tempelbau. Das war die große Leidenschaft seines Lebens, hat er von seinem Vater geerbt. Eigentlich war es Davids Tempel, könnten wir fast sagen. David hat die ganzen Materialien bereitgestellt, wie wir letztes Mal gesehen haben. Allein das Gold, was er zusammengetragen hat, hat einen heutigen Wert ungefähr von 150 Milliarden. Es ist unvorstellbar, welcher Reichtum da war. David hat dem Salomo den Bauplan gegeben für den Tempel, hat sogar den Psalm geschrieben für die Einweihung des Tempels. Also eigentlich war es im David sein großes Projekt. Nur Gott hat ihm gesagt, dass er nicht der Mann ist, sondern sein Sohn Salomo. Und Salomo hat diese Berufung angenommen und macht sich da gleich dran. Und er sandte zu Hiram und ließ ihm sagen, du weißt ja selbst, dass mein Vater David dem Namen des Herrn seines Gottes kein Haus bauen konnte wegen der Kriege, mit dem seine Feinde ihn umringten, bis der Herr sie unter die Sohlen seiner Füße legte. Nun aber hat der Herr, mein Gott, mir Ruhe verschafft ringsum, kein Widersacher ist mehr da und kein schlimmeres Geschick. Siehe, so gedenke ich, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, so wie der Herr zu meinem Vater David geredet hat, als er sprach, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, er soll meinem Namen das Haus bauen. Eine gute Sache. David hat seinem Sohn materiell unwahrscheinlich was weitergegeben, aber vor allem er hat ihm eine geistliche Vision weitergegeben. Was geben wir unseren Kindern weiter? Was geben wir an die nächste Generation weiter? Das ist so wichtig, dass Reich Gottes, der Glaube, wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Und ja, es ist toll, in den Sprüchen steht irgendwo, dass es gut ist, wenn jemand seinen Kindern materiell was weitergibt, ein Erbe. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir ihnen ein geistliches Erbe weitergeben. Eine echte Vision. Gott, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Etwas, wofür es sich wirklich lohnt, zu leben. Und wenn es notwendig ist, zu sterben. Geistliches Erbe. Tun wir das. Diese Berufung von jedem Einzelnen von uns. Ob wir selber Kinder haben oder nicht. Wir alle sind Vorbilder. Entweder gute oder schlechte. Aber wir alle geben irgendwas weiter. Was geben wir weiter? So, gib nun den Befehl, dass man mir Zedern vom Libanon schlägt. Meine Knechte sollen mit deinen Knechten zusammenarbeiten. Und den Lohn für deine Knechte will ich dir geben, ganz wie du es sagen wirst. Denn du weißt, dass niemand unter uns ist, der Bauholz zu schlagen versteht, wie die Sidonier. Die waren bekannt im Holzfällen und Kunsthandwerk. Und offensichtlich gab es im Libanon die schönsten Zedern, die besten Bäume, die beste Qualität. Und es geschah, als Hiram die Worte Salomos hörte, da freute er sich sehr und sprach, gepriesen sei heute der Herr, der David einen weisen Sohn als Herrscher über dieses große Volk gegeben hat. Offensichtlich hat David mit seinem Freund Hiram über Gott gesprochen, über geistliche Dinge. Es klingt zumindest sehr geistlich, was der Hiram hier sagt, gepriesen sei der Herr. Auch wir dürfen zu unseren Freunden, zu unseren Bekannten über Gott reden. Und ich mag das, John Colson sagt immer, red mit deinen nichtchristlichen Freunden so, als wären sie Christen. Red einfach ganz natürlich über Gott. David hat die Menschen um ihn herum beeinflusst. Er hat ihnen geistlich was weitergegeben. Er hat ihnen etwas von Gott weitererzählt. Und Hiram sandte zu Salomo und ließ ihm sagen, ich habe die Botschaft gehört, die du mir gesandt hast. Ich werde deinen Wunsch nach Zedernholz und nach Wacholderholz ganz erfüllen. Meine Knechte sollen es vom Libanon ans Meer hinabbringen. Ich werde dann auf dem Meer Flöße daraus machen und sie bis an den Ort bringen lassen, den du mir angeben wirst. Und dort will ich sie auseinandernehmen lassen. Und du kannst es dann dort abholen lassen. Also ein Riesenaufwand. Die haben das Holz geschlagen, oben im Libanon, haben es an die Küste transportiert. Dann haben sie Flöße gebaut und dann sind sie mit diesen Flößen oder vielleicht haben sie dann Schiffe angehängt, sind südlich runtergefahren, die Küste nach Israel. Dann haben sie es wieder zerlegt und dann sind die Leute von Salomo gekommen und haben das Holz nach Jerusalem geschleppt oder geführt. Riesenaufwand. Wir werden gleich sehen, dass da Unmenge von Leuten beteiligt waren. Du sollst aber meinen Wunsch erfüllen, Lebensmittel für mein Haus zu liefern. Israel war bekannt für Landwirtschaft. Und so lieferte Hiram den Salomo Zedernholz und Wacholderholz, ganz nach seinem Wunsch. Salomo aber lieferte Hiram 20.000 Kor Weizen als Verpflegung für sein Haus und 20.000 Kor reines Öl. Das lieferte Salomo dem Hiram Jahr für Jahr. Das war auch eine ganz schöne Menge. Und der Herr gab Salomo Weisheit, wie er ihm zugesagt hatte. Und es war Friede zwischen Hiram und Salomo und sie schlossen einen Bund miteinander. So wie Hiram schon mit David eine Freundschaft hatte. Und der König Salomo hob aus ganz Israel Zwangsarbeiter aus und die Zahl der Zwangsarbeiter betrug 30.000 Mann. Er schickte sie an den Libanon, abwechselnd 10.000 Mann im Monat. Einen Monat waren sie auf den Libanon, zwei Monate in ihrem Haus und Hadoniram war Aufseher über die Zwangsarbeit. Und Salomo hatte 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge. Ich nehme an, dass das kananitische Menschen waren, die sie hier zu ihren Sklaven gemacht hatten. Aber auf jeden Fall eine irrsinnige große Arbeitskraft. Ne? Wir haben hier fast 200.000 Mann. Abgesehen von den Obersten, der Vögte Salomos, die über die Arbeit eingesetzt waren, 3.300, die das Volk beaufsichtigen, das mit der Arbeit beschäftigt war. Und der König ordnete an, dass man große Steine breche, wertvolle Steine, also das beste Material, um die Grundmauern des Hauses mit Quadern zu legen. Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gebaliter hieben sie zurecht und richteten das Holz und die Steine zum Bau des Hauses zu. Also große, wertvolle Steine, um die Grundmauern zu legen. Sogar das Fundament war mit wertvollen, besten Material gelegt. Und wir könnten sagen, ja, wozu? Es sieht doch eh keiner. Ja, aber das Fundament ist das Wichtigste an einem Haus. Ne? Wenn das Fundament nicht passt, dann hat das ganze Haus keinen Bestand. Ich erinnere mich daran, der Reinhard Hemmerle hat mir mal erzählt von dem Haus, was sie hier in Rumänien gekauft hatten. Wollten sie aufstocken und sind draufgekommen, dass die Leute gar kein Fundament drunter gelegt hatten. Ne? Das stand einfach irgendwie so auf der Wiese und war demnach auch nicht wirklich stabil. Und dann mussten sie erst runtergraben und unter das stehende Haus nochmal ein Fundament drunter machen. Fundament ist wichtig. Auch für unser Leben. Ein Fundament ist wichtig. Nicht nur, was oben drauf steht. Das Sichtbare. Viel wichtiger ist das Unsichtbare in unserem Leben. Wir könnten sagen, unser unsichtbares Leben. Ja, auch wir sind ein Tempel, sagt uns das Neue Testament. Wir werden auferbaut zu einem Tempel. Jeder einzelne von uns ist auch der Tempel des Heiligen Geistes. Aber was wichtig ist, ist nicht so sehr das Sichtbare, das Äußerliche, das Religiöse, sondern was ist in unserem Herzen, was ist wirklich unser Fundament unseres Lebens? Worauf ist unser Leben aufgebaut? Auf gut Deutsch, wie ist deine Beziehung mit Jesus? Wie ist es wirklich, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist? Wenn man alles Oberflächliche, alles Äußere wegnimmst, wie geht's dir mit dem Herrn? Das ist, was wirklich zählt. Das ist, worauf es wirklich ankommt. Er ist das Fundament. Ein anderer Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Und wir sind auferbaut, heißt es an einer anderen Stelle, auf Grundlage der Apostel und Propheten, auf dem Wort Gottes, das sie uns überliefert haben. Ist dein Leben auf der richtigen Grundlage aufgebaut? Das ist das Wichtigste. Und es geschah im 480. Jahr, nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da baute er das Haus für den Herrn. Und das Haus, das der König Salomo für den Herrn baute, jetzt haben wir die Beschreibung, 60 Ellen betrug seine Länge und 20 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Wenn wir es vergleichen, es war genau doppelt so groß wie das Heiligtum, das Bundeszelt davor, Heiligtum in der Wüste. Und die Vorhalle vor dem Tempelraum des Hauses, 20 Ellen war ihre Länge, vor der Breite des Hauses her, 10 Ellen war ihre Breite und die Längsrichtung des Hauses gemessen. Und er machte für das Haus Fenster mit Rahmen und Gitterwerk. Und er baute an der Wand des Hauses einen Anbau ringsumher, an den Wänden des Hauses, rings um den Tempelraum und den Hinterraum. Also auch der Tempel hatte wieder zwei Räume. Einen rechteckigen, würfelförmigen eigentlich, das Allerheiligste. Und dann einen, der doppelt so lang war, wie er breit war, das Heilige, und darum gab es wieder einen Hof, einen Innenhof, wo nur die Priester reingingen, dort ihre Opfer darbrachten, und dann gab es noch einen Hof außenrum, wo die anderen Leute rein durften, die Männer, und dann gab es einen Hof für die Frauen, und dann irgendwo gab es einen Hof für die Heiden. Und dann werden hier noch verschiedene Gebäude beschrieben, die mit dem Tempel zusammenhängen. Also hier haben wir einen Anbau, 5 Ellen. Denn er hatte dem Haus ringsum nach außen zu absetzen gegeben, um nicht in die Wände des Hauses einzugreifen. Und als das Haus gebaut wurde, wurde es aus Steinen erbaut, die vom Steinbruch her unbehauen waren. Hammer und Meißel oder irgendein anderes eisernes Werkzeug waren im Haus nicht zu hören, als es erbaut wurde. Also die Leute, und das ist auch was Unvorstellbares, wir wissen heute nicht mehr, wie die das getan haben, aber die haben in den Steinbrüchen die Steine schon zurecht gemeißelt und zurecht gehauen. Und dann wurden die an den Ort des Tempels transportiert, und das waren riesige Steine, die mehrere Tonnen gewogen haben, teilweise. Und dort wurden die aufeinander geschichtet und zusammengebaut. Der Tempel wurde gebaut, ohne dass da gehämmert wurde. Die haben einfach gepasst. Und es ist faszinierend, die Dinger so perfekt gepasst, dass man mit einem Messer gar nicht zwischen rein kann, in die Ritzen. Wir wissen heute nicht mehr, wie die Leute das gebaut haben damals. Aber es ist sehr interessant, es ist sehr faszinierend. War so Fertigteilhausprinzip, ne? Die haben Teile fertig geliefert und dann haben sie es zusammengebaut, hier beim Tempel. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5, da sagt uns der Apostel Petrus: Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Also wir sind lebendige Steine und wir werden zusammengebaut zu einem Haus. Jeder von uns ist der Tempel des Heiligen Geistes, dafür ist der Tempel ein Bild, aber auch gemeinsam als Gemeinde sind wir ein Tempel. Und jeder von uns ist ein Stein in diesem Tempel, ein lebendiger Stein. Und Gott hat uns in der Arbeit, so wie diese Steine bearbeitet wurden. Und er guckt, dass wir zusammenpassen. Wir werden geschliffen, die harten Kanten werden abgerieben, werden bemeißelt. Und wie tut Gott das in unserem Leben? Manchmal durch unsere Umstände, schwere Umstände, die uns formen, die uns geduldig machen vielleicht. Wie lernt man Geduld? Indem man warten muss. Vielleicht musst du warten auf eine Sache. Vielleicht auf den Partner deines Lebens. Oder du musst geduldig sein in der Krankheit oder in der Anfechtung. Und oft benutzt Gott andere Menschen als seine Werkzeuge. Und er gibt dir Menschen in deinem Leben, die sich ein bisschen reiben an dir. Das war als Meißel Gottes sozusagen. Vielleicht Arbeitskollegen, vielleicht ein Chef, wahrscheinlich dein Ehepartner. Ich meine, so eine enge Beziehung, das geht gar nicht anders, als dass man sich reibt. Und da lernen wir. Da lernen wir Geduld, da lernen wir vergeben, da lernen wir zu beten, da lernen wir auszuharren, da lernen wir dem Herrn zu vertrauen und wir werden geformt. Und dann kann Gott uns zusammenfügen als Tempel, wo wir zusammenpassen. Und wo es ein schönes Gebäude gibt, wo jeder seinen Platz einnimmt. Mit den Gaben, die er ihm gegeben hat, mit der Persönlichkeit, die er ihm gegeben hat. Und auch mit einem Charakter, der Gott ehrt. Und dann werden wir zusammengebaut und sind ein wunderbares Bauwerk zu Gottes Ehre. Und wir sind noch in der Arbeit hier. Ich glaube, hier die Welt ist noch immer der Steinbruch. Im Himmel wird dann der perfekte Tempel sein, wo wir vollendet sind. Aber verachtet es nicht, wenn Gott euch formt. Es ist ein wichtiger Prozess. Prozess der Heiligung, in dem wir uns befinden. Und wenn du gerade irgendjemanden in deinem Leben hast, mit dem du dich reibst, du sagst, Mann, mein Chef, der ist so schwierig, oder ich komme mit meiner Frau, mit meinem Mann gerade nicht klar, behalte es im Auge. Es geht um viel mehr als nur eure Beziehung. Es geht darum, dass Gott dich schleift, dass Gott Charakter bauen will in deinem Leben. Ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, wo Gott mir das sehr klar gemacht hat, wo ich auch Schwierigkeiten hatte mit dem Vorgesetzten in dem Fall. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und ich habe meine Meinung gesagt und hat mich da irgendwie zurechtgewiesen und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt und so weiter und so fort, wie die Sachen so laufen. Und ich wollte irgendwie drauf los und mich rechtfertigen und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, hey, lass es. Lern Demut. Lern Geduld. Und er hat mal gesagt, es geht nicht um die Person. Es geht darum, dass ich dein Stolz am Brechen bin. Dass ich dich vorhabe. Und wenn du es nicht mit der Person lernst, dann bringe ich eine andere in dein Leben, dann lernst du es da. Ich will dich lehren. Und das ist gut, wenn wir das im Auge behalten, wenn wir die Menschen, die Gott in unser Leben stellt, wenn wir darüber hinausschauen können und sagen können, okay, wir tun uns gerade ein bisschen schwer, wir reiben uns, aber ich kann dich als Werkzeug in Gottes Hand sehen, in seiner liebevollen Hand. Dann kann ich vielleicht sogar dankbar sein für dich, selbst wenn wir uns reiben, weil ich dich als Gottes Werkzeug sehe. Und es geht darum, dass ich lerne. Nicht, dass ich andere verändere, sondern dass ich verändert werde. Das ist Gottes Plan in unserem Leben. Und das Modell ist Jesus. Ne? Er formt uns in sein Ebenbild. Dass wir verwandelt werden, ihm ähnlich. Der Eingang zum mittleren Seitenstockwerk war an der rechten Seite des Hauses und mit Hilfe von Wendeltreppen stieg man zum mittleren und vom mittleren zum dritten hinauf. Und er baute das Haus und vollendete es und er deckte das Haus mit Balken und Bohlenreihen aus Zedern. Und er baute den Anbau am ganzen Haus. 5 Ellen betrug jeweils seine Höhe und fasste so das Haus mit Zedernbalken ein. Also Tempel war genau 31,5 mal 10,5 mal 15,75 Meter. Also zweimal so groß wie das Bundeszelt. Kein super großes Gebäude, aber ein sehr wunderbar reich ausgestattetes Gebäude. Die Herrlichkeit war nicht unbedingt in der Größe, aber in der Ausstattung. Werden wir gleich sehen. Aber zuerst spricht der Herr ein geistliches Wort zu Salomo. Und das Wort des Herrn geschah zu Salomo, indem er sprach, was dieses Haus betrifft, das du baust, so sollst du wissen, wenn du in meinen Ordnungen lebst und meine Rechtsbestimmungen tust und alle meine Gebote bewahrst, dass du in ihnen lebst. Dann werde ich dir mein Wort aufrechterhalten, das ich zu deinem Vater David geredet habe und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ich werde mein Volk Israel nicht verlassen. Also wieder, es ging nicht um äußerliche Gebäude, so sehr um das Äußerliche, was sie hier tun, um das Sichtbare, sondern es ging um ihre Beziehung mit Gott. Und nur wenn sie in ihrem Herzen richtig waren mit Gott, dann hat auch das Äußere Sinn gemacht. Und wo sie abgefallen sind von Gott, hat Gott auch den äußeren Tempel zerstört. Ganz einfach. Gott möchte nicht, dass wir Heuchler sind, die irgendwo eine religiöse Fassade haben und in ihrem Herzen fern sind von Gott. Das ist genau das, was er durch die Propheten dem Volk Israel vorgeworfen hat. Ihr ehrt mich mit euren Lippen, aber in euren Herzen seid ihr fern von mir. Beziehung, Gehorsam. Vers 14, und Salomo baute das Haus und vollendete es. Und er verkleidete die Wände des Hauses innern mit Zedernbrettern vom Fußboden des Hauses an bis an die Balken. Vielleicht zeige ich euch zuerst mal so ein Modell vom Tempel. Ich weiß nicht, wer von euch verstanden hat, was wir gerade gelesen haben. Also es ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und verschiedene Leute haben versucht, das nachzubauen und zu illustrieren.
Hier ist so ein Modell, wie der Tempel ungefähr ausgesehen hat. Eine Vorderansicht und eine Aufsicht. Hier sehen wir davor noch den Brandopferaltar und das Meer, was einfach so ein riesengroßes Waschbecken, fast so wie ein kleines Schwimmbad war, werden wir noch davon lesen. Aber so ungefähr sah das Ding aus. Ich habe noch eine zweite Folie. Leg sie auch noch drauf. Hier, auch so ein Modell. ist auf der Website von der Uni in Bayreuth. Da kann man so dreidimensional kann man durch den Tempel laufen sogar. Ist ganz witzig. Wenn es interessiert, könnt ihr da hingehen. Und ich glaube, ich habe noch eine. Also hier wäre der Tempel mit den Höfen und dem ganzen drumherum Gebäuden. Hier unten auch nochmal so eine Skizze. Also war schon ein imposantes Bauwerk. Also Salomo baute das Haus und vollendete es, und er verkleidete die Wände des Hauses innen mit Zedernbrettern, vom Fußboden des Hauses an bis an die Balken. Der Decke belegte er sie innen mit Holz, und er belegte den Fußboden des Hauses mit Wacholderbrettern, also bestes Material. So baute er diesen Abschnitt für das Haus innen zum Hinterraum aus, zum Allerheiligsten. 40 Ellen lang war das Haus, das ist der Tempelraum vor dem Hinterraum. Und Zedernholz war innen am Haus, Schnitzwerk von Kologwindenblättern und Blumengewinden. Also können wir uns vorstellen, hier alles schön mit Holz eingetäfelt und dann mit kunstvollen Schnitzereien da dran. Alles war Zedernholz, kein Stein war zu sehen. Den Hinterraum richtete er im Innersten des Hauses her, um die Lade des Bundes des Herrn dorthin zu stellen. Und der Hinterraum war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch, und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Auch den Zedernholzaltar überzog er damit. Und Salomo überzog das Haus innen mit gediegenem Gold und zog goldene Ketten vor dem Hinterraum entlang und überzog ihn mit Gold. In der zweiten Chronik, in der Parallelstelle, lesen wir auch, dass sie, wie im Bundeszelt, auch einen Vorhang hatten zwischen Heiligen und Allerheiligsten, der auch wieder kunstvoll bestickt war, und die Innenwände mit kunstvollen Stickereien, kunstvollen Gewebe behängt war. Da waren auch wieder Cherubim drauf. Interessant auch auf den Vorhang. Cherubim sehen wir zum ersten Mal im 1. Mose, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Gott hat die hingestellt, damit sie nicht zurück können in dem gefallenen Zustand ins Paradies. Und dann finden wir die wieder im Tempel und vor allem auch auf dem Vorhang. Und das Tolle ist, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, als er gestorben ist am Kreuz für uns, ist der Vorhang zerrissen. Der Weg zu Gott ist wieder frei, der versperrt war von diesen Cherubim. Das ganze Haus überzog er mit Gold, das ganze Haus vollständig, auch den ganzen Altar, der zum Hinterraum gehörte, überzog er mit Gold. Und er machte im Hinterraum zwei Cherubim aus Ölbaumholz, 10 Ellen ihre Höhe, also 5 Meter hoch. 5 Ellen maß der eine Flügel des Cherubs und 5 Ellen der andere und bla bla bla. Und er stellte die Cherubim in der Mitte des inneren Hauses, und die Cherubim breiteten die Flügel aus. Also diese zwei großen Cherubim, Engelwesen, im Allerheiligsten stehen die. Und die stellte er auf, sie breiteten die Flügel aus, sodass der Flügel des einen Cherubs die eine Wand berührte und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte. Ihre Flügel zur Mitte des Hauses hin, aber berührten sich gegenseitig Flügel an Flügel. Und er überzog die Cherubim mit Gold. Und alle Wände des Hauses ringsum schnitzte er aus mit Schnitzwerkreliefs von Cherubim und Palmenornamenten und Blumengewinden im Inneren und im Äußeren. Kunstwerk. Und den Fußboden des Hauses überzog er mit Gold, im Innern und im Äußeren. Die sind auf Gold herumgelaufen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Herrlichkeit dieses Gebäude war? Ich habe so ein paar Skizzen wieder. Schauen wir uns das vielleicht an dem Punkt gleich an.
Also man weiß nicht genau, das ist jetzt sehr dunkel, gell? Müsste es noch weiter nach hinten, dass das obere Bild größer wird. Aber ich denke, man kann sich so ungefähr bildlich vorstellen. Wir haben hier Räume, die kunstvoll geschnitzt sind und dann mit Gold überzogen, selbst der Fußboden. Wir haben
wunderbare, schöne Stoffe an den Wänden hängen. Wir haben diese zwei großen Engelwesen, die auch mit Gold überzogen sind. Wir werden nachher noch lesen, dass 10 Leuchter, oder in der Parallelstelle in der zweiten Chronik steht, dass das 10 Menorahs, also diese Leuchter Israels, da drin standen. Das muss gestrahlt haben. Wahnsinniger Eindruck gewesen sein. Das war ein herrliches Kunstwerk. Alles voll Gold, sogar der Boden. Herrlichkeit Gottes repräsentiert. Die Bibel sagt uns, eines Tages im Himmel werden die Straßen aus Gold sein. Beziehungsweise im neuen Jerusalem. Verherrlichte Gemeinde. Straßen aus Gold. Das ist nur eine Vorschau auf das Wunderbare, was Gott wirklich mit uns vorhat. Ich weiß gar nicht, was auf der nächsten Folie drauf ist. Ja, da kommen wir später dazu. Lass es noch. Lass noch mal die da drauf liegen. Wo waren wir stehen geblieben? Also er überzog sie mit Gold. Ich lese im Vers 32 der Wahrheit. Und auf die Cherubim und auf die Palmenornamente ließ er das Gold aufhämmern. Und ebenso machte er für den Eingang zum Tempelraum Türrahmen aus Ölbaumholz und machte vierfach gestaffelte Türrahmen und zwei Türen aus Wacholderholz, die beiden Türflügel der einen Tür waren bis an die Wand drehbar und die beiden Türflügel der anderen Tür waren bis an die Wand drehbar. Und er schnitzte Cherubim und Palmenornamente und Blumengewinde ein und überzog sie mit Gold, das dem Eingeritzten genau angepasst war. Also, er hat zusätzlich zu dem Vorhang noch Türen angebracht, die wieder kunstvoll geschnitzt waren und mit Gold überzogen. Vers 36, er baute den inneren Vorhof aus 3 Lagen Quadern und aus einer Lage Zedernbalken. Und im 4. Jahr wurde die Grundmauer des Hauses des Herrn gelegt, im Monat Siv. Und im 11. Jahr, im Monat Bul, das ist der 8. Monat, war das Haus vollendet, nach all seinen Teilen und nach all seinen Erfordernissen. So hat er 7 Jahre daran gebaut. Herrliches Kunstwerk. Und an seinem eigenen Haus baute Salomo 13 Jahre und er vollendete sein ganzes Haus. Also er hat länger an seinem eigenen Haus gebaut, fast doppelt so lang wie an dem Tempel. Ich bin mir nicht ganz sicher, manche Ausleger lesen da rein, dass ihm sein eigenes Haus wichtiger war und dass es größer war. Und das könnte sein. Es ist interessant irgendwie, die Größe von unseren Gebäuden zeigt uns, was uns wirklich wichtig ist, oder? Früher waren die Kathedralen und die Kirchen das Größte in einer Stadt. Man hat eine gewisse Priorität gezeigt, was wichtig ist. Heute sind es eher die Einkaufszentren und die Kinos und die Büros. Irgendwie sind wir ein bisschen vom Wesentlichen abgekommen, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und sein Haus hier ist offensichtlich größer als der Tempel. Ich weiß nicht, ob das unbedingt heißt, dass die Prioritäten von Salomo hier falsch waren. Wir haben gesehen, dass da fast 200.000 Mann an dem Tempel gearbeitet haben. Da war das ganze Volk motiviert und eingeteilt. Ich weiß nicht, ob es genauso viel waren, die das Haus von Salomo gebaut haben. Vielleicht haben sie es ja auch gleichzeitig gebaut und er hat den Tempel wichtiger genommen und deswegen sein Haus ein bisschen vernachlässigt und hat länger gebraucht. Wissen wir nicht. Ich persönlich weiß nicht, ob man da unbedingt ein ungeistliches Motiv rein interpretieren muss. Aber es könnte sein. Und er baute das Libanon-Waldhaus. 100 Ellen betrug seine Länge, 50 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Auf 4 Reihen von Zedernsäulen stand es und Zedernbalken lagen auf den Säulen. Und es war mit Zedernholz bedeckt, oben über den Tragbalken, die auf den Säulen waren, 45, jeweils 15 in einer Reihe. Also muss ausgesehen haben wie ein Wald, diese Zedernsäulen, 45 Stück, 15 Reihen, tolles Bauwerk. Und Fensterrahmen in 3 Reihen, Fenstern gegenüber, Fenster 3-mal und so weiter und so fort. Vers 7, und er machte die Thronvorhalle, wo er Gericht hielt, die Gerichtsvorhalle. Sie war mit Zedernholz bedeckt von Boden zu Boden. Also dieses Libanon-Waldhaus war wahrscheinlich eine Waffenkammer. Wir sehen später, dass da 500 goldene Schilde drin gehangen sind. Ich glaube, Jesaja sagt uns das oder bezeichnet es als die Waffenkammer. Und dann hat er einen Thronraum, wo er Gericht hielt, die Gerichtsvorhalle. Und sein Haus, Vers 8, in dem er wohnte und im anderen Hof einwärts von der Vorhalle war, von derselben Bauart. Und Salomo baute auch für die Tochter des Pharaos, die er zur Frau genommen hatte, ein Haus wie diese Vorhalle. Das alles war aus wertvollen Steinen im Maß von Quadern, von innen und von außen mit der Säge gesägt, und zwar vom Fundament bis zum Gesims und von außen bis zum großen Hof. Und das Fundament bestand aus wertvollen Steinen, aus großen Steinen, Steinen von 10 Ellen und Steinen von 8 Ellen. Und darüber lagen wertvolle Steine, Steine nach Maßen von Quadern und Zedernholz. Und der große Hof ringsum hatte 3 Lagen Quadern und 1 Lage Zedernbalken. Und zwar dem inneren Hof des Hauses des Herrn entsprechend und entsprechend der Vorhalle des Hauses. Also auch ein prachtvoller Palast. Es war eine Zeit von Reichtum, von Luxus. Sehen wir die Ausstattung des Tempels. Und der König Salomo sandte hin und ließ Hiram von Tyrus holen. Der war der Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali. Sein Vater aber war ein Tyrer, ein Bronzeschmied. Er war voller Weisheit und Einsicht und Kenntnis, um jegliche Arbeit im Bronze auszuführen. Und er kam zu dem König Salomo und führte ihm alle seine Arbeiten aus. Also Salomo war weise und hat sich die Leute geholt, die begabt waren. Und das ist eine weise Sache, ne? Wir müssen nicht alles selber machen. Wir haben unterschiedliche Gaben, auch im Reich Gottes, im Leib Christi. Und wir ergänzen einander. Dieser Hiram ist natürlich nicht der König Hiram, sondern seine Mutter war aus Israel, sein Vater war ein Tyrer. Und wahrscheinlich ließ der König Hiram ihn rufen. War ein guter Handwerker, dem hat sein Name gefallen. Und er führt es aus. Und er formte die beiden Säulen aus Bronze. 18 Ellen betrug die Höhe der einen Säule und ein Faden von 12 Ellen umspannte sie. Ich glaube, ungefähr 10 Meter ist das, ne? Wenn man es umrechnet. Ist nochmal, hinten in eurer Bibel steht sicher auch die Maße, könnt ihr euch ausrechnen, wie groß die Dinge waren. Und er machte 2 Kapitelle aus Bronze gegossen, um sie oben auf die Säule zu setzen. Und dann beschreibt er das im Detail, wieder kunstvoll ausgestattet, Flechtwerk, Granatäpfel. Vers 20, und die Säulen waren auf den beiden Säulen auch oben darüber, dicht bei der Ausbuchtung, die hinter dem Geflecht waren. Und 200 Granatäpfel waren in Reihe ringsum auf dem einen Kapitell und ebenso auf dem anderen Kapitell. Und er stellte die Säulen an die Vorhalle oder an der Vorhalle des Tempelraumes auf. Er stellte die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jachin. Das bedeutet so viel wie er wird befestigen. Und er stellte die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas. Das bedeutet, in ihm ist Stärke. Und oben auf den Säulen war Lilienarbeit. So wurde das Werk der Säulen vollendet. Also hier vor dem Tempel, du kannst vielleicht nochmal das Bild von außen drauf machen. Was am Anfang oder ja, eins von denen, da sieht man die 2 Säulen vor dem Eingang. Ja, nicht wirklich auf dem ersten Bild, da sind sie drauf. Da sieht man diese 2 Säulen, die auch kunstvoll gestaltet waren. Und der Name der einen war, er wird befestigen, und der andere, in ihm ist Stärke. Ich mag das, wenn die Leute zum Tempel gekommen sind, haben sich daran erinnert. Er wird befestigen und in ihm ist Stärke. Wo findest du deine Kraft in deinem Leben? Was gibt dir Halt? Verlass du dich auf dein Zeug oder willst du, dass Menschen dir Halt geben? Erwartest du das von ihnen? Du wirst wahrscheinlich enttäuscht werden. Materielles Zeug, Menschen sind manchmal nicht die verlässlichsten Stützen, aber der Herr, er wird uns befestigen und er gibt uns Halt. Und so wieder, unsere Beziehung mit Jesus, unsere Beziehung mit Gott ist wirklich das Fundament. Das ist das, was uns Halt gibt, das ist wichtig. Aber ich mag das. Vielleicht auch ein Statement an das Volk. Leute, wenn ihr Halt finden wollt und Stärke finden wollt, gekräftigt werden wollt, kommt zum Herrn, habt Gemeinschaft mit ihm. Das war der Tempel, war der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich mit euch Gemeinschaft haben. Und er machte das Meer, gegossen, 10 Ellen von seinem einen Rand bis zum anderen Rand ringsum und 5 Ellen seine Höhe, 2,5 Meter hoch, Durchmesser von 5 Meter. Also ein großes Becken, das war schon ein schönes Schwimmbad. Ne? 5 Meter Durchmesser kann man lassen. Und unterhalb seines Randes wieder Kolonquinten, es war schön verziert. Und es stand auf 12 Rindern. 3 waren nach Norden gewandt, 3 nach Westen gewandt, 3 nach Süden gewandt und 3 nach Osten gewandt. Und das Meer stand oben auf ihnen und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Seine Dicke war eine Handbreit und sein Rand wie der Rand eines Bechers gearbeitet. Das Linienblüte umfasste 2000 Bat. Also 39.000 Liter passen da ungefähr rein. Ihr seht es hier vor dem Tempel stehen. Vielleicht hat es so ausgesehen. Vielleicht auch so wie auf dem anderen Bild hier. Auf jeden Fall ein großes Wasserbecken, wo die Leute sich ihre rituellen Reinigungen machen konnten. Und dann macht er 10 Gestelle. Und das werde ich jetzt nicht beschreiben, das seht ihr auf dem unteren Bild. Also nochmal so mobile Waschbecken, könnten wir sagen. Mobile Tische mit Becken drauf, auf Gestellen mit Rädern, wo sich vielleicht auch die Priester reinigen konnten, sie ihre Opfer waschen konnten, ihre Geräte. Das sehen wir hier in den nächsten Versen beschrieben. Aber ich glaube, ein Bild sagt hier eh mehr als 1000 Worte. Als ich das gelesen habe, konnte ich mir zumindest nicht konkret vorstellen, wie das gemeint war. Im Vers 40 lesen wir, Hiram machte Töpfe und Schaufeln und Sprengschalen, die Geräte, die im Gottesdienst im Tempel verwendet wurden. Und so vollendete Hiram die Arbeit an dem ganzen Haus, dass er dem König Salomo für das Haus des Herrn ausführte. 2 Säulen und die kugelförmigen Kapitelle, die oben auf den beiden Säulen waren, und die beiden Geflechte, um die beiden kugelförmigen Kapitelle, die oben auf den Säulen waren, zu bedecken. Und die 400 Granatäpfel, die auf den Säulen drauf waren. Und die 10 Gestelle im Vers 43. Und die ganzen Kessel und das Meer, dieses große Waschbecken. Und die 12 Rinder unter dem Meer. Und die Töpfe und Schaufeln und Sprengschalen. Alle diese Geräte, die Hiram dem König Salomo für das Haus des Herrn machte, waren aus blanker Brose. In der Jordanebene ließ der König sie gießen in der Erdgießerei zwischen Sukkot und Zaretan. Und Salomo ließ alle Geräte ungewogen wegen der sehr, sehr großen Menge. Das Gewicht der Brose war nicht feststellbar. Das war so viel, dass er sich gar nicht darum bemüht hat, das irgendwie abzuwiegen. Es ist erstaunlich, was die damals für Kunstwerke vollbracht haben. Ne? Wir denken, wir sind heute eine Hochkultur und die waren damals irgendwie primitiv. Leute konnten viel mehr, als wir denen überhaupt zutrauen. Kunstwerke, die wir heute nicht mehr so zusammenbringen, zumindest nicht mit den Mitteln, die die damals hatten. Vers 48, und Salomo machte alle die Geräte, die das Haus des Herrn braucht. Den goldenen Altar, Weihrauchaltar und den goldenen Tisch, auf dem die Schaubrote liegen, und die Leuchter, 5 zur rechten und 5 zur linken vor dem Hinterraum. Im Heiligtum, im Bundeszelt, war nur 1 Leuchter. Hier haben wir 5 auf jeder Seite, also 10. 10-mal so viel Licht und noch dazu alles mit Gold ausgekleidet. Auch das aus gediegenem Gold natürlich. Und die Blüten, die Lampen und die Dochtscheren aus Gold. Und die Becken und die Messer, die Sprengschalen, die Schalen und die Feuerbecken, wo Weihrauch auf dem Weihrauchaltar dargebracht wurde und wo Kohle drin war, Kohlebecken. Und die Angel an den Türflügeln des inneren Hauses, das Allerheiligste, und an den Türflügeln des Hauses, des Tempelhauses, aus Gold. Habe ich auch ein paar Bilder
drinnen, ich hoffe, man sieht es ungefähr. Ja, hier so dieser goldene Weihrauchaltar, wo vor dieser Tür oder dem Vorhang, der ins Heiligste, ins Allerheiligste reingeht, Weihrauch dargebracht wurde, dann ein siebenarmiger Leuchter, die da aufgestellt waren, einer von diesen 10 Schaubrote, Tische und dann letztes Bild ist ein Bild, Nachbau der Bundeslade, die wir mal nächstes Mal sehen, die wurde dann ins Allerheiligste reingestellt. Wir werden nicht im Detail heute, seid froh drüber, ne? Aber wir werden heute nicht mehr im Detail über diese Gegenstände reden. Wir haben das sehr im Detail durchgenommen, als wir das Bundeszelt, das Heiligtum durchgenommen haben im 2. Mose. Wenn es genauer interessiert, könnt ihr euch die CDs oder Kassetten bestellen. Da haben wir im Detail drüber gesprochen. All diese Dinge sprechen über Jesus und unsere Beziehung zu ihm. Wir haben den Altar vor dem Tempel, der spricht von Opfer, seinem Opfer für uns. Ohne Opfer können wir nicht hinzutreten in Gottes Gegenwart. Und dann im Heiligen haben wir den Schaubrotetisch. Jesus sagt, ich bin das Brot der Welt, spricht von Jesus. Wir haben den Leuchter. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir haben den Weihrauchaltar. Gebete, Jesus ist der, der für uns eintritt. Wir haben im Allerheiligsten die Bundeslade, den Sühnedeckel auch. Das spricht wieder von dem Opfer. Jesu Werk am Kreuz für uns. Und lass uns dran denken, in der Parallelstelle, in der 2. Chronik wird uns auch gesagt, dass dieser Tempel am Berg Moria gebaut wurde. An demselben Berg oder auf demselben Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Das sind alles Bilder, die vorausschauen auf das, was er für uns getan hat. Und so wurde das ganze Werk, das der König Salomo ausführte, das Haus des Herrn, vollendet. Und Salomo brachte die heiligen Gaben seines Vaters David hinein, das Silber und das Gold und die Geräte legte er in die Schatzkammern des Hauses des Herrn. Also so viel Gold, dass sogar noch was übrig blieb und in die Schatzkammer gelegt wurde. Ein herrliches Bauwerk, was von der Herrlichkeit Gottes spricht und von dem, was Jesus für uns getan hat. Aber das nur Sinn macht, wenn das wahre Fundament stimmt. Und das ist die geistliche Beziehung zu Gott. 5 Jahre, nachdem Salomo gestorben war, war dieses ganze Gold, von dem hier die Rede ist, schon wieder weg. Weil das Volk untreu geworden ist. Ist vielleicht die Lektion heute, wo man so viel über diese äußerlichen Dinge und Beschreibungen und Gebäude. Was ist in unserem Herzen? Was ist im Inneren? Was füllt unseren Tempel? Was ist uns wirklich wichtig? Was ist das Fundament unseres Lebens? Stimmt unsere Beziehung mit Jesus? Das ist das Wichtigste. Und alles andere wird nur darauf gebaut, was wir tun für Gott. Und das Äußerliche, was wir sind. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass selbst in diesen, schon ein bisschen langweiligen Schriftstellen, wo viel Beschreibungen sind von Gebäuden und, weiß nicht, ich bin zumindest jetzt kein Architekt, mich interessiert das nicht übermäßig, aber dass wir es lernen dürfen und dass da geistliche Prinzipien drinstecken. Und Herr, ich danke dir, dass du uns bauen willst zu einem Tempel, den du bewohnen kannst, wo du sichtbar bist und ich bitte dich, dass das passiert in unserem Leben, dass wir wirklich Träger von dir sind und auch als Gemeinde, dass wir ein Haus sind, sozusagen, wo Menschen hinkommen können und dir begegnen können, wo wir Zeugnis sind für dich und wo Menschen Halt und Stärke finden können in der Gemeinschaft mit dir. Stärke du uns diese Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen.